Wenn es möglich ist, steht doch auf und ich möchte Gottes Wort lesen. Lukas 5, die Verse 1 bis 11. Das ist Gottes lebendiges Wort. Es geschah aber, als die Volksmengen auf ihn andrängten, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand. Und er sah zwei Boote am See liegen, die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Er aber stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren, und er setzte sich und leerte die Volksmengen vom Boot aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies gesagt hatten, umschlossen sie eine große Menge Fisch, und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihren Gefährten in dem anderen Boot, dass sie kämen und ihnen hülfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote, sodass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach in den Platz. Das ist Gottes lebendiges Wort, möge er seine Wahrheit auf unsere Herzen schreiben. Atemberaubende Autorität, so habe ich das Thema heute genannt, die Predigt. Atemberaubende Autorität, der König, sein Wort und unser Leben. Jeder kennt wohl, wahrscheinlich jeder, aus seiner Schulzeit diese zwei Arten von Lehrern. Die einen, die trotz aller Versuche es einfach nicht schaffen, den Haufen rebellischer Teenager unter Kontrolle zu bringen, und alles versuchen, was sie in ihrem Referendariat, in ihrem Studium gelernt haben, anzuwenden, aber es klappt einfach nicht. Und dann sind da die anderen, die allein schon mit ihrer Gegenwart im Klassenzimmer für absolute Ruhe und eine ehrfürchtige Haltung bei den Schülern sorgen. Ich hatte so solche zwei Lehrer. Der eine war in der 9. Klasse mein Englischlehrer und der andere in der 10. Und es war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, Soziologen sprechen im letzteren Fall von natürlicher Autorität. Dass ein Mensch Durchsetzungsfähigkeit hat, Kommunikationsfähigkeit und Selbstsicherheit. Wir treffen heute auf einen König mit einer ganz anderen Autorität, mit einer atemberaubenden Autorität, der dafür sorgt, dass die Finsternis flieht, sobald er nur den Mund öffnet. Und Menschen durch sein Wort für immer verändert. Ja, unser Text beginnt damit, dass Jesus nicht mehr in Nazareth, sondern in Kapernaum unterwegs ist. Das ist Kapitel 4, Vers 31. Und er predigt dort wieder am Sabbat. Und an dieser Stelle erfahren wir, dass Jesu Verkündigung die Menschen in Staunen versetzt hat. Ja, Vers 32. Und sie staunten sehr über seine Lehre, denn sein Wort war mit Vollmacht. Ja, es besaß Autorität. Es war, um es platt auszudrücken, es war kein Gelaber. Es besaß Autorität, was er sagte. Die Art und Weise, wie Jesus lehrte, schien wirklich Eindruck bei seinen Zuhörern zu hinterlassen. Sie war anders als das, was sie sonst zu hören bekamen. Er verkündete Gottes Wahrheit frei heraus. Er nahm kein Blatt vor den Mund. Mit aller Klarheit wies er sie auf den lebendigen Gott hin. Und ganz offen, das hat uns Georg beim letzten Mal gezeigt, ganz offen sagte er ihnen: Die Rettung, die Gott verheißen hat, ist in mir zur Erfüllung gekommen. Jesus lehrte mit Autorität und das sorgte für Verwunderung, Staunen und Empörung. Ja? Gottes Wort ist autoritativ. Es ist nicht schwammig oder unklar. Sein Wort beinhaltet auch keine von Gott vorgeschlagene Lebensoption für die Menschheit, sondern ist die für alle Menschen geltende Autorität. Es ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert und legt unsere Herzen und tief verborgenen Motive und Gedanken offen. Sein Wort ist wirksam, haben wir heute im Geburtstagsvers gelesen. Es ist wirksam und führt aus, wozu er es aussendet. Wenn Gott spricht, spricht er autoritativ. Gott führt seine Autorität durch sein Reden aus, wie ein König. Und das wird an vielen Stellen in der Bibel deutlich. Zum Beispiel Psalm 29 dreht sich um die Stimme Gottes und dort sagt der Psalmist, die Stimme des Herrn ist gewaltig, erhaben, zerbricht Bäume und erschüttert die Wüste. Gott tritt uns als allmächtiger König und Schöpfer gegenüber, dem alles gehört, und er hat deshalb das Recht, unsere Aufmerksamkeit zu fordern. Und wir wissen, dass Gott in seinem Sohn Jesus Christus gesprochen hat und dass er auch heute noch durch sein inspiriertes Wort, das wir in unseren Händen halten dürfen, spricht. Jesus ist ein König, der seine Autorität durch sein Wort ausführt. Und dieses Wort begegnet uns in diesem Text, den wir heute vor uns haben, durchgehend. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, könnt ihr das mal mitgehen. Ich gehe mit euch mal durch den ganzen Text. In Vers 32 sehen wir, dass sein Wort Vollmacht hat. In Vers 35 bedroht Jesus den Dämon. In Vers 36 staunen sie über sein Wort. In Vers 39 bedroht er das Fieber. In Vers 43 redet er davon, dass er die gute Botschaft vom Reich Gottes rausbringen muss. In Kapitel 5, Vers 1 predigt er das Wort Gottes. In Vers 5 sagt Petrus, auf dein Wort hin will ich gehen. Also dieser gesamte Text dreht sich um Gottes Wort. Es dreht sich um Gottes Wort. Und damit will ich zu den drei großen Punkten unserer Predigt kommen, die sich alle um dieses Wort drehen. Wir treffen auf das Wort, das die Finsternis vertreibt, das Wort, das die Welt hören muss und das Wort, das unser Leben verändert. Und das erste ist das Wort, das die Finsternis vertreibt. In Goethes berühmten Werk Faust bekommt dieser Faust, sein Name, bekommt Besuch von einer Gestalt namens Mephisto, die ihn zum Bösen verführen soll. Und dieser Mephisto, Goethe lässt diesen Mephisto einen ganz interessanten Satz an einer Stelle sagen. Den Bösen sind die Menschen zwar los, aber die Bösen sind geblieben. Den Bösen sind sie los, aber die Bösen sind geblieben. Goethe wollte damit das allmähliche Verschwinden des Teufels in unserer Gesellschaft beschreiben, im Zuge der Aufklärung. Im Zuge des naturwissenschaftlichen Fortschritts haben wir uns mehr und mehr von der Dimension des Übernatürlichen verabschiedet. Wir brauchen es nicht mehr. Er hat damit aber auch ein Problem aufgedeckt, dass wir zwar alles erklären können, scheinbar, wir brauchen Gott nicht mehr, wir brauchen die Dimension des Übernatürlichen mehr, Engel, Dämonen, wir brauchen die Kategorien von Gut und Böse nicht mehr, und doch bleiben wir vor einem großen Problem stehen. Denn auch wenn wir vieles, was passiert, erklären können, haben wir vor uns immer noch die Realität, dass es nicht nur furchtbares Leiden, sondern auch entsetzlich Böses in unserer Welt gibt. Nur weil wir heutzutage die Todesursache eines geliebten Menschen exakt erklärt bekommen können, lindert das noch lange nicht den Schmerz darüber, über den Verlust. Nur weil wir naturwissenschaftlich herleiten können, warum es zu einer riesigen Naturkatastrophe gekommen ist, hilft uns das nicht, mit der Schwere solcher Tragödien fertig zu werden. Wir haben, um ehrlich zu sein, immer noch keine Antwort, sondern diese nur eine Ebene nach hinten geschoben. Leid und Böses sind immer noch Realität. Auch wenn wir den Gedanken an das Böse, den Teufel und Dämonen ausklammern und uns solche Texte sogar fremd vorkommen. Aber wenn wir uns eingestehen, dass es schreckliches Leid und furchtbares Böses in unserer Welt gibt, dann stehen wir als moderne, atheistisch geprägte Gesellschaft vor einem riesigen Problem. Denn dann müssen wir uns fragen, warum wir das Böse überhaupt als solches wahrnehmen und empfinden. Eine Weltsicht, die ohne Gott auskommen will, hat kein Recht und auch keine Grundlage zu sagen, dass es Böses gibt, dass es Ungerechtigkeit gibt, dass es Leiden gibt. Denn woher nehmen wir den Maßstab dafür, etwas als ungerecht oder böse zu bezeichnen? Ja, der christliche Philosoph Gavin Ortlund hat einmal gesagt, etwas sehr Spannendes. Für den Christen ist das Böse in der Welt sicherlich eine Herausforderung. Für den Atheisten aber auch das Gute. Ja, wir kämpfen auch mit dem Bösen und wir haben auch Fragen. Aber für den Atheisten ist auch das Gute eine Herausforderung. Gott nimmt uns aber in seinem Wort hinein in seine Sicht der Dinge und zeigt uns, dass die Schöpfung, in der wir leben, eine gefallene Schöpfung ist. Unsere Welt ist nicht so, wie sie sein sollte. Und das hat seinen Ursprung in unserer bewussten Abwendung von unserem Schöpfer. Seitdem leidet die gesamte Schöpfung unter den Folgen dieses tragischen Abfalls. Aber Gott bleibt da nicht stehen, sondern er zeigt uns noch mehr, dass er sich nämlich aufgemacht hat, um seine Schöpfung zu erlösen. Und diese Erlösung nahm ihren Anfang im Werk von Jesus Christus und wird eines Tages vollkommen sein. Aber bis dahin leidet die gesamte Schöpfung unter den Folgen unserer Abwendung von Gott. Als Christen gehen wir genauso durch Leid und haben oft auch keine konkrete Antwort nach dem Warum von Leid. Was wir aber wissen ist, dass es echte, begründete Hoffnung gibt, weil Gott seine Schöpfung eben nicht verlassen hat und weil er in Jesus angefangen hat, die Schöpfung von jedem Fluch zu erlösen. Ja, der Glaube an Jesus, auch wenn er nicht alles erklärt, hilft uns doch, dem Leiden und dem Bösen in der Welt mit Hoffnung und Mut gegenüberzutreten, weil wir wissen, dass er über allem steht. Und unser Text, und damit komme ich jetzt zu unserem Text, das war die lange Hinleitung dazu, aber unser Text zeigt uns genau diese Macht Jesu, der durch sein mächtiges Wort die Finsternis vertreibt. Er zeigt uns einen König, der sich das Problem des Bösen und des Leiden in der Welt annimmt. Ja, zunächst begegnet Jesus in der Synagoge einen Mann, der von einem Dämon besessen ist. Und schaut mal, wie Jesus reagiert. Vers 33 bis 35, dort lesen wir, und es war in der Synagoge ein Mensch, der einen Geist eines unreinen Dämon hatte, und er schrie mit lauter Stimme und sprach: Ach, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus Nazarener? Bist du gekommen, uns zu verderben? Ich kenne dich, wer du bist, der Heilige Gottes. Habt ihr gemerkt, mit was für eine Autorität Jesus reagiert? Und es steht hier in Vers 35, und Jesus bedrohte ihn und sprach: Verstumme und fahre aus ihm aus. Ja, und wir bekommen die Reaktion der Menschen mit in Vers 36. Sie sind entsetzt, sie erschrecken, mit was für einer großen Macht sie es hier zu tun haben. Die Mächte der Finsternis gehorchen Jesus aufs Wort. Sie können ihm nicht widerstehen. Mit Autorität gebietet er ihn und sie suchen das Weite. Ja, und in der nächsten Szene befindet sich Jesus im Haus der Schwiegermutter von Petrus, ab Vers 38, die an starkem Fieber leidet. Und auch hier sehen wir die Autorität seiner Worte. In Vers 39, und er beugte sich über sie, bedrohte das Fieber und es verließ sie. Und am Ende des Tages sehen wir wieder, wie Menschen zu Jesus kommen und er sie heilt und eine Vielzahl an Dämonenaustreibungen bewirkt. Und wieder, Vers 41, lesen wir, und er bedrohte sie und ließ sie nicht reden. Er bedrohte sie und ließ sie nicht reden. Das war ein ganz normaler Tag im Leben von Jesus. Von Morgen bis Abend Krankenheilungen, Dämonenaustreibungen, Predigen. Warum finden wir in den Evangelien diese Berichte von Krankenheilungen und Dämonenaustreibungen? Nun, zum einen soll das unser Vertrauen in seine Macht stärken. Wir sollen wissen, dass er auch heute noch dieselbe Kraft hat, um Menschen von Krankheit und auch der tiefen Gebundenheit finsterer Mächte zu befreien, und zwar mit einem einzigen Wort. Er hat die Macht dazu. Aber ich denke, dass Lukas und die anderen Evangelisten noch etwas mehr im Blick hatten. Ja, denn wir müssen uns ja eingestehen, zu der Zeit gab es noch viel mehr Kranke auf der ganzen Welt und noch viel mehr Menschen, die vielleicht von finsteren Mächten geplagt waren, aber Jesus heilte sie nicht. Aber was macht Jesus hier deutlich? Was macht er hier deutlich, indem er das hier tut? Er zeigt uns, dass in ihm Gottes neue Schöpfung, seine herrliche Zukunft angebrochen ist. In seinem Handeln spiegelt sich Gottes Zukunft wider, die alle erleben werden, die an Christus glauben werden. Wir sehen, wie sich der König seiner gefallenen Schöpfung annimmt. Wir bekommen einen Vorgeschmack von der Welt, die uns erwartet, einer Welt befreit vom Bösen, vom Leiden und den Folgen der Sünde. Er spricht und die Finsternis muss weichen. Und das ist die Hoffnung, die uns schon im Alten Testament begegnet. wo Gott wie ein Löwe auftritt im Buch Joel, wie ein Löwe auftritt und die Finsternis und die Feinde seines Volkes in die Flucht schlägt, indem er spricht. Ja, dort heißt es, nahe ist der Tag des Herrn im Tal der Entscheidung. Die Sonne und der Mond verfinstern sich und die Sterne verlieren ihren Glanz. Und der Herr brüllt aus Zion und lässt aus Jerusalem seine Stimme erschallen und Himmel und Erde erbeben. Und die Finsternis kommt zum Schweigen. Ja, das ist die Hoffnung, die unsere Herzen trotz aller Leiden und des Bösen in dieser Welt immer wieder aufatmen lässt. Wir wissen, dass die Erlösung, die Gott durch Christus vollbracht hat, eines Tages vollkommen sein wird. Die Finsternis kann das Licht nicht aufhalten. Gottes Zukunft ist angebrochen und ist nicht mehr aufzuhalten. Und es wird dieser eine Moment kommen, auf den wir alle warten, wo seine allmächtige Stimme ertönen und alles Leiden dieser Welt zu einem endgültigen Ende kommen wird. Er wird sprechen und alle beißenden Fragen und Zweifel unserer Herzen, alle Fragen nach unserer Identität, die uns quälen, werden in diesem Moment vorbei sein. Er wird befehlen und alle Ungerechtigkeit, alle Gewalt und jede Form des Bösen wird zum Schweigen gebracht werden. Ja, als Christen haben wir oft auch keine Antwort auf das Warum von Leiden und Bösen, das wir erleben. Aber wir sind nicht ohne Hoffnung, weil wir wissen, dass Gottes Sieg feststeht und eines Tages sichtbar werden wird. Und deshalb gehen wir weiter, Tag für Tag, Tag für Tag, in seiner Kraft und mit seinen Verheißungen in der Hand. Und unsere Hoffnung liegt vor allem darin begründet, und das ist das Wunderbare an unserem König, unsere Hoffnung liegt vor allem darin begründet, dass Jesus die Finsternis nicht nur bedroht hat und vertrieben hat, er hat sie ein für alle Mal besiegt. Und zwar als er am Kreuz durch furchtbarste Leiden ging und das entsetzlich Böse meines Herzens auf sich nahm. Dort, wo die Finsternis am stärksten wurde, wo der Vater sich sogar von seinem Sohn abwandte, hat Gott triumphiert über die Finsternis. In diesem Moment bedrohte er die Finsternis nicht, sondern nahm sie auf sich und sprach, es ist vollbracht. Und mit einem Wort war es vollbracht. Der Sieg steht fest. Es war getan. Und das ist der Grund, wenn wir zum Kreuz sehen, dass wir merken, ja, ich kann weitergehen. Ja, ich habe mit Leiden zu kämpfen. Ich habe mit Schwierigkeiten zu kämpfen in meinem Leben. Aber ich gehe weiter, Tag für Tag, weil er mich trägt und weil sein Sieg feststeht. Und das gibt uns auch Hoffnung für unser Leben im Hier und Jetzt. Gott vertreibt auch heute die Finsternis. Und er tut es auch heute durch sein Wort, das immer noch dieselbe Kraft und Autorität hat. Es gibt keine Finsternis, die zu stark ist für die Macht seines Wortes. Ja, sein Wort vertreibt die Finsternis aus den Herzen von Menschen, die unendlich weit entfernt scheinen von ihm. Er verändert Leben, egal wie weit sie auch entfernt scheinen. Und ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich glaube, dass das ein riesiger Trost für Eltern sein kann, die Abend für Abend und Morgen für Morgen kniend vor Christus stehen und sagen, bitte öffne das Herz meines Kindes für dich. Wir können daran glauben, dass Gott das kann. Warum? Weil Gott selbst die Worte, die wir unserem Kind in der Kindheit gesagt haben, noch nutzen kann, um dieses Herz für sich zu erobern. Er hat diese Macht. Das ist ein Trost für Ehepartner, die Abend für Abend und Morgen bitten und beten für ihren Ehepartner, für ihren Ehemann, für ihre Ehefrau, die sich abgewandt hat von Christus, die nicht glaubt an Christus. Das ist die Hoffnung, die wir haben, dass sein Wort treffen kann zu seiner Zeit. Und wie sehr, das ist die andere Seite, wie sehr dein eigenes Herz auch im Moment von einer Sünde geplagt ist, wie sehr dein Gewissen auch von Anklagen gequält ist. Du darfst wissen, dass sein Wort stärker ist und dass das, was er einmal über dich ausgesprochen hat, zählt. Ja, dass er genauso, wie er über seinen Sohn bei der Taufe gesagt hat, du bist mein geliebtes Kind, ich habe an dir wohlgefallen. Dass er das über dir ausspricht und dass das zählt, egal wie oft Satan noch zu dir kommt und dir das Gegenteil sagt. Das zählt. Sein Wort hat Macht. Und Geschwister, das ist der Grund, warum Georg und ich zum größten Teil Sonntag für Sonntag hier nach vorne gehen. Wenn wir das nicht wüssten, würden wir nicht nach vorne gehen. Weil es zermürbend ist, nach vorne zu gehen. Aber weil wir wissen, dass sein Wort Kraft hat, weil sein Geist sein Wort nehmen kann und in die Herzen tragen kann. Deswegen predigen wir, weil wir wissen, wie Paulus in 2. Korinther 4 sagt, dass Christus in unseren Herzen aufleuchtet, wenn wir ihn verkündigen. Daran glauben wir. Und deshalb tun wir das. Sein Wort hat Macht, Christus in deinem Herzen aufleuchten zu lassen. Und ich möchte dich deswegen ermutigen, lass sein Wort jeden Tag in dein Leben reinsprechen. Gib es Raum in deinem Alltag. Gib diesem Wort Raum in deinem Alltag. Und Christus und seine Hoffnung wird in deinem Herzen aufleuchten. Immer mehr und immer stärker. Und weil sein Wort so mächtig ist und autoritativ, ist es auch dieses Wort, das die Welt hören muss. Und damit komme ich einen Schritt weiter. Das Wort, das die Welt hören muss. David Livingston hat einmal ein sehr spannendes Gebet gebetet. Sende mich, wohin du willst, aber geh mit mir. Leg mir irgendeine Last auf, aber halte mich. Löse alle Bindungen, nur die nicht, die mich an dein Herz bindet. Sende mich, wohin du willst, aber geh mit. Dieses Gebet ist bei Livingston Realität geworden. Livingston, das haben Leute herausgefunden, insgesamt ist in seinem Leben an die 40.000 Kilometer zu Fuß gegangen, nur um Menschen das Evangelium zu sagen. Unermüdlich. Er wollte den Menschen dieses Wort sagen. In Vers 42 begegnet uns eine ganz interessante Situation. Jesus am nächsten Tag ist außerhalb des Ortes, will wahrscheinlich zur Ruhe kommen, aber die Menschen kommen zu ihm aus Kapernaum und sagen und halten ihn auf, er darf nicht weggehen. Sie sagen zu ihm, hier steht, und die Volksmengen suchten ihn auf und kamen bis zu ihm und sie hielten ihn auf, dass er nicht von ihnen ginge. Ja, sie haben gerade erlebt, wie genial und vollmächtig Jesus predigt. Wie er Kranke heilt und sogar Dämonen austreibt. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie sich die Prominenz dieser Stadt in der Nacht getroffen hat und überlegt hat, was machen wir? Der muss hier bleiben. Gemeinsam machen wir Kapernaum zur gesundesten Stadt der Welt. Wir werden Wunder erleben. Kapernaum wird zu einem Pilgerort werden. Alle werden zu uns kommen. Jesus hält aber nichts von diesen Ideen und sagt zu ihnen in Vers 43 und 44, ich muss auch in die anderen Städte. Ich muss in die anderen Städte und die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigen. Denn dazu bin ich gesandt worden. Jesus lässt sich nicht aufhalten. Er lässt sich nicht aufhalten und macht ihn deutlich, ich bin in diese Welt gekommen, um die Botschaft vom Reich Gottes zu verkündigen. Nicht nur hier, sondern in allen anderen Städten auch. Warum? Die Botschaft vom Reich Gottes, das Evangelium ist darauf ausgerichtet, Menschen aus der Macht der Finsternis zu befreien und unter die Herrschaft Gottes zu bringen. Das ist das große Ziel des Evangeliums. Im Evangelium geht es nicht nur darum, dass wir gerettet werden, sondern es geht darum, dass wir für Gott gerettet werden, dass wir unter seine Herrschaft kommen, unter seine liebevolle Autorität. Das macht das Evangelium. Das Evangelium ist Gottes autoritative Botschaft an die ganze Welt, in der er sagt, lasst euch mit mir versöhnen. Deshalb ist das Reich Gottes immer darauf ausgerichtet zu wachsen und deshalb sorgt Gott selbst auch immer dafür. Wir lernen hier etwas sehr Entscheidendes über Jesus und sein Reich und darauf möchte ich kurz eingehen. Das Reich Gottes, Geschwister, hat immer eine nach außen gerichtete Dynamik. Es verweigert sich, privat und unbemerkt zu bleiben. Es ist ein kleines Senfkorn, das nach und nach zu einer großen Pflanze heranwächst. Und natürlich müssen wir hier auf der persönlichen Ebene anfangen. Jeder von uns ist dazu berufen, ein persönliches Zeugnis zu sein, dort, wo Gott ihn hinstellt. Aber ich möchte hier mal auf eine übergeordnete Ebene hinweisen. Weil ich glaube, dass wir uns hier als Gemeinde mal reflektieren müssen. Unser Denken darüber, was wir als Gemeinde tun wollen, muss immer von diesem Charakter des Reiches Gottes hergeleitet werden. Das, was wir tun und auch was wir nicht tun, muss sich an Gottes Idee für sein Reich messen. Gemeinden, die das Wesen von Gottes Reich missachten, werden vielleicht weiterhin wachsen, zumindest zahlenmäßig, aber sie werden an missionarischer Ausstrahlungskraft verlieren. Und ich glaube, dass man als Gemeinde hier immer wieder in der Gefahr steht, ich nenne es mal so, eine Konservierungsgemeinde zu werden. die nur noch den Status quo verwaltet. Ohne bereit sein, sich konsequent und radikal in die Ausbreitung des Reiches Gottes zu investieren. Ja, was zeichnet eine typische Konservierungsgemeinde aus? Es ist eine Gemeinde, die viel sammelt, aber wenig streut. Es ist eine Gemeinde, die sich vielleicht durch tolle Mitarbeiter, begabte Prediger, talentierte Musiker und beneidenswerte Infrastrukturen auszeichnet, aber ihre Berufung vergessen hat, nach außen zu gehen. Es sind Gemeinden, die Jesus und den Segen, der ihnen geschenkt hat, nicht loslassen und weitergeben wollen, weil sie das als Verlust deuten. Man ist nicht bereit abzugeben, obwohl Christus die Herrlichkeit seines Vaters verlassen hat, um in der Fremde zu dienen. Jünger sind dazu berufen, andere Menschen zu Jüngern zu machen. Ortsgemeinden sind dazu berufen, die Stadt, in der sie sind, mit dem Evangelium zu erreichen. Und Ortsgemeinden sollten auch das klare Ziel haben, weitere Ortsgemeinden zu gründen, damit noch mehr Menschen an noch mehr Orten für das Reich Gottes gewonnen werden können. Damit sich die Anbetung unseres Gottes ausbreitet und immer mehr Menschen Jesus als König bekennen. Ja, die Ausbreitung von Gottes Reich hat etwas mit der Bereitschaft zu tun, die eigene Komfortzone zu verlassen, seine Sicherheit hinten anzustellen. Und das sehen wir ganz konkret in dem, was Jesus selber tat. Und er ruft uns auch dazu auf. Geschwister, wir haben eine Botschaft, die die Welt hören muss. Es ist eine Botschaft, die unsere Mitmenschen in Unna, in Cham, in Hamm, in Dortmund, in Lünen, in Werl hören müssen. Weil es allein diese Botschaft ist, die sie befreit, die ihnen Frieden bringt mit Christus. Und weil es darum geht, so viele Menschen wie möglich aus allen Sprachen und Kulturen und Ländern unter seine Herrschaft zu bringen. Das Evangelium ist das Wort, das die Welt hören muss. Denn es ist das Wort, das ihr Leben verändert. Und das ist der letzte Punkt, den wir uns heute ansehen wollen. Und damit sind wir in diesem berühmten Text aus Kapitel 5, 1 bis 11. Gerade seit den 1960er Jahren im Zuge der Kulturrevolution haben große Teile unserer westlichen Gesellschaft ein kritisches Bild auf Autorität. Wir mögen Autorität nicht. Autorität wird als einengend, lebensfeindlich und gefährlich sogar gesehen und teilweise vielleicht sogar berechtigt. Trotzdem, wenn wir einmal genauer hinsehen, können wir Menschen nicht ohne Autorität leben. Bewusst oder unbewusst lassen wir uns bestimmen. Jeder Mensch hat eine oder mehrere Autoritäten, nach deren Maßgabe er sein Leben gestaltet. Und in unserer Welt, die sehr stark individualistisch geprägt ist, gibt es vor allem eine Autorität für mich und dich und selbst. Ja, ich vor kurzem im Radio das Lied von Tom Walker gehört, My Way, I Did It My Way. Das ist die Hymne unserer Zeit. Dass wir zurückgucken können auf unser Leben und sagen können, I did it my way. Ich habe es nach meiner Idee gemacht, so wie ich es wollte. Das ist die Hymne unserer Zeit. Und in unserem Text haben wir einen König mit einer atemberaubenden Autorität. Wir haben gesehen, wie er sein Evangelium ausbreitet und Menschen aufruft, ihm zu folgen. Und er ruft uns zur Entscheidung auf. Jesus begegnet Petrus dort am See Genezareth. Und nachdem er gepredigt hat, sagt er zu ihm, fahre hinaus und lasst eure Netze zu einem Fang hinab, sprach der Tischler zum ausgebildeten Fischersmann. Ja? Und Petrus reagiert auch erstmal verwirrt. Aber trotzdem gehorcht er Jesus und sagt, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch uns bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Petrus war wahrscheinlich dabei gewesen, als Jesus seine Schwiegermutter geheilt hat. Und es hat Eindruck hinterlassen und deswegen leistet er jetzt Gehorsam und sagt, auf dein Wort hin mache ich das. Er riskiert damit, von seinen Arbeitskollegen komisch angeguckt zu werden. Und er vertraut in diesem Moment nicht auf sein Wissen, seine Erfahrung oder sein Bauchgefühl, sondern auf Jesus. Und er lebt einen riesigen Fang. Und diese Erfahrung macht etwas mit Petrus. Er erkennt seine eigene Sündhaftigkeit, er erkennt, wie groß Jesus ist und ruft aus, geh von mir weg, ich bin ein sündiger Mensch. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst. Ja, Petrus erschrickt in diesem Moment, weil ihm die Größe, die Majestät Jesu schlagartig bewusst wird. Weil er merkt, dass in seinem eigenen Herzen Finsternis ist. Finsternis. Und er ist nicht verdient, in der Nähe dieses Königs zu sein. Wenn Gott einem Menschen seine Größe und Herrlichkeit offenbart, bleibt das nicht ohne Folgen. Es weckt uns auf. Es erschrickt uns sogar. Aber das Schöne ist, Jesus lässt Petrus nicht dabei. Gleich im nächsten Moment sagt er zu ihm, fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Fürchte dich nicht. Johannes Calvin hat das einmal sehr treffend zusammengefasst. Jesus lässt seine Leute manchmal tief ins Grab steigen, bevor er sie anschließend zu neuem Leben auferweckt. Genau das Gleiche sehen wir hier bei Petrus. Ja, mit derselben Autorität, mit der Jesus am Tag zuvor die Dämonen bedroht, spricht er jetzt zu Petrus, spricht ihm Mut zu und beruft ihn wirksam zu seinem Jünger. Du wirst von nun an Menschen fangen. Ja, das ist unser König. Er beruft nicht die Starken und Selbstgerechten, sondern die, die im Angesicht seiner Herrlichkeit erkennen, dass sie voller Sünde sind und deshalb ungeeignet sind, ihm zu dienen eigentlich. Aber ihnen sagt er, fürchte dich nicht. Du wirst mein Jünger sein. Ja, was für Petrus als ganz normaler oder erfolgloser Arbeitstag gestartet war, endete schließlich mit einer riesigen Berufung durch den König der Könige. Und ich finde diese Begebenheit zugleich herausfordernd, aber auch ermutigend. Ermutigend finde ich, wie Jesus mit Petrus umgeht, wie er ihm Mut zuspricht und ihn in seinen Dienst beruft. Und war das nicht all das, was wir alle erlebt haben eines Tages, die wir Gottes Kinder sind? Dass wir irgendwo saßen, vielleicht allein mit unserer Bibel, vielleicht waren wir in einem Gottesdienst und gemerkt haben, ja, ich bin voller Sünde und ich bin nicht würdig, dass Jesus mich anblickt. Ich habe das nicht verdient, sein Nachfolger zu sein. Und dass uns diese Erkenntnis unserer Sünde zunächst zu Boden gerissen hat, aber dann im nächsten Moment kommt das Evangelium um die Ecke und Gott spricht zu uns, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Ich berufe dich, genau dich will ich haben. Aber diese Begebenheit fordert uns auch heraus, und zwar als Menschen, die sich schon zu Jesu Jüngern zählen. Wenn wir uns Petrus' Leben hier ansehen oder die Situation, in der er hier steckt, stellen sich mir ganz persönlich solche Fragen wie, welche Auswirkungen hat Gottes Wort auf mein Leben? Welche Autorität hat es für mich? Ja, wir haben im ersten Teil gesehen, dass die Dämonen, die Mächte der Finsternis, sofort gehorchen, wenn Christus nur spricht. Welche Auswirkungen hat Gottes Wort auf dein Leben, wenn du dich Kind Gottes nennst? Ja, so mächtig ist sein Wort. Haben Jesu Worte Autorität für dich und deine Lebensführung? Setzt du dich und dein Herz diesem Wort regelmäßig aus wie einem Spiegel? Ja, lässt du sein Wort autoritativ in dein Leben hineinsprechen, sodass es sichtbare Veränderungen gibt? Lässt du es auch zu, dass er mit seinem Wort zu dir kommt und dein Leben einmal in Frage stellt, so wie du es lebst? Jesus ist der König, der seine Autorität durch sein Wort ausführt. Und Jünger Jesu zu sein, ist eigentlich nichts anderes, als diese kurze Zeile zum Rhythmus meines Lebens zu machen. Auf dein Wort. Jünger Jesu sein bedeutet, sein Wort als höchste Autorität meines Lebens anzuerkennen und immer wieder zu sagen, auf dein Wort. Und das bedeutet nicht, dass ich alles verstehen muss, was Jesus von mir will. Ja, es bedeutet sogar, dass ich mit meinen Zweifeln, mit meinen Gefühlen, mit meinen Fragen zu ihm komme und sage, Herr, so fühle ich. Ich habe Angst. Ich zweifle. Aber auf dein Wort will ich gehen. Auf dein Wort. Und das Wunderbare daran ist, dass genau darin riesiger Segen für uns liegt. Denn dort, wo wir immer wieder bewusst sagen, auf dein Wort, machen wir in unserem Leben Raum für Gott und seinen Geist. Und für ein Kind Gottes gibt es nichts Größeres als das. Was ist die Lebenshymne deines Lebens? Maway, Maway oder alles will ich Jesus weihen. Nichts mehr will ich nennen mein. In unserem Text haben wir verschiedene Menschen getroffen, die ganz unterschiedlich reagiert haben auf Jesus. Wir haben Dämonen gesehen, die geflohen sind. Wir haben Menschen gesehen, die erschrocken sind. Und wir haben eine Frau und ihren Schwiegersohn getroffen, die anfingen, beide Jesus zu dienen. Wie wirst du reagieren? Wie wirst du auf diese Worte reagieren? Wie wirst du auf sein Wort reagieren? Und wenn dir heute vielleicht, wenn du in diesen Gottesdienst gekommen bist mit einem schuldbeladenen Herzen, mit Finsternis in deinem Leben und dir genau wie Petrus bewusst geworden ist, dass du voller Schuld bist vor Gott, dann darf ich dich ermutigen, Dieser König ging eines Tages ans Kreuz und er schrie aus, es ist vollbracht. Und das tat er genauso autoritativ. Es gilt. Und du darfst diese Worte ergreifen, darfst sie annehmen und du darfst wissen, dass er zu dir genauso wie Petrus sagt, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Ich habe deine Schuld getragen und schenke dir Frieden mit Gott. Amen.